Wie schön.
Wie schön. Worship mit dieser Band. Wow, jedes Jahr aufs Neue ein Privileg. Vielleicht können wir einfach mal für diese tolle Band einen Applaus drüber schicken. Und es macht so Spaß. So schön. Ja, wenn der Ralf da sitzt, dann denke ich immer irgendwie, da geht doch noch was. Und, kleiner Insider. Und heißt das nicht in der Bibel, wir sollen Gott mit unseren Liedern loben? Ich weiß jetzt nicht genau die Stelle, da heißt es irgendwas mit Abba, lieber Vater, die Klänge kommen zu dir. Du bist ein bisschen bibelfester als ich. Hast du da irgendwas mit, ja, wo man so Danke sagen kann? Danke für die Lieder, die in mir klingen. Ist schön. Danke für den Spaß am Singen. Hier, Miss You Camp. Was wäre dieses Leben? Was wären Trauer und Glück ohne Ralf Schoens Musik? Was wäre die Welt? Was wären wir ohne sie? Drum sag ich Danke für die Lieder, für jede Melodie. Ach, ist das schön, der Ralf Schoen. Ralf Schoen. Ralf! Ralf! Meine Damen und Herren, Ralf Schoen. Das ist mein Junge. Ralf, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Albert Frey und Andrea Adams Frey sind heute hier. Die sind super. Ich bin ein Riesenfan von denen. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe alle ihre Filme gesehen. Ich weiß nicht, warum die lachen, aber ich fand super den einen Film, wo er, da ist er so ein Cowboy und er freundet sich mit so einem Wolf an und rettet die Indianer. Den fand ich super. Was? Nee, wirklich, ich fand, das ist einer meiner Lieblings-, was?
Das ist Kevin Costner.
Depp. Kevin Costner. Warte mal kurz. Ja, aber Robin Hood war super, mit dem Schwarzen, wo die im Morgenland so mit, war auch nicht, was?
Anfänger. Das ist auch Kevin Costner.
Das ist auch Kevin Costner. Also Albert Frey ist kein Hollywood-Star? No. Ja, danke, Ralf. Ja. Schade, ich habe so viel von ihm gelesen. Immer wenn ich so ein Lobpreislied singe, kommt da sein Name unten rein. Also, wir freuen uns schon sehr. Ich weiß nicht, wo er sich so rumdrückt. Irgendwo steht da bestimmt sein Drummer Burkhard Meyer-Andersen, habe ich schon gesehen. Wisst ihr eigentlich, wie das noch geht mit dieser Missio Camp Taufe? Weiß das noch jemand, wie die Missio Camp Taufe geht? Wieso rücken die jetzt da unten schon ein bisschen zur Seite, wenn ich da komme? Also es ist so, Albert Frey, stimmt es, ihr Schrotz und Andrea Adams Frey waren noch nie hier, ne? Noch never ever. Man hat es probiert, aber heute Abend sind sie da. Das Problem ist, die sind jetzt so weit weg. Also normalerweise so Miss You Camp Taufe, wenn er jetzt hier sitzen würde in der ersten Reihe, dann wäre das so wie bei dir, Wilfried. Also von daher, du bist heute mal, ja, Andrea Adams und Albert Frey. Wir haben die getauft. Ja.
Eigentlich bin ich vor dir hier gewesen. Du durftest mich gar nicht taufen.
Stimmt. Aber weißt du, wer mir die Erlaubnis gegeben hat? Das war nämlich die Idee deiner Frau übrigens gerade. Dankeschön. Das ist wirklich so. So, also. Vielleicht könnt ihr das, wenn ihr sie seht, zu denen ein bisschen hintragen. Ihr seid jetzt willkommen bei uns. Ach übrigens, das macht alles der Andi Mette später weg. Der kommt später extra angefahren. Gut, die Band will ja auch ein bisschen was zu lachen haben. Seid ihr noch bei Airbus eigentlich, Jungs? Ich mache heute nur Programm für die Band, weil die so super sind. Das ist schwer, Alter. Entschuldigung, das ist echt Insider, jetzt bin ich wieder bei euch. Gut. Es geht um das Thema, wenn ich den Steinhoff immer sehe wieder. Ich kann nicht mehr. Warte mal ganz kurz, muss Luft rauslassen. Jetzt geht's. So. Besser, Manuel? Besser. Es geht um das Thema plus mal, ist mir ganz eng auf einmal, plus mal geteilt, rechne mit Gott. Rechne mit Gott. Und da habe ich so eine Geschichte gehört von einem älteren Herrn, so um die 90, der in eine freie evangelische Gemeinde geht. Und der hat sich mit einem Arzt angefreundet, der auch in dieselbe Kirche geht. Und er sagt sich, oh, da gehe ich einmal im Jahr zu dem Arzt, der soll mich mal durchchecken. Und er checkt ihn durch und er schließt ihn an, so mit EEG, EKG, H&M, C&A, BVB, das ganze Programm, Blutbild. Und er sagt ihm, nachdem er ihn untersucht hat, also ich muss sagen, lieber Bruder, Sie sind schon echt wirklich gut unterwegs so, aber topfit, stelle Ihnen echt Note 1 aus. Ich habe da nur eine Frage, so geistlich gesehen, Wie ist es so mit Ihrer Beziehung zu Gott? Ist da auch noch alles in Ordnung? Also auch so wirklich gesund? Und dann sagt der ältere Herr, ja, ich muss Ihnen sagen, also das wird von Jahr zu Jahr sogar besser. Letztens ist mir sowas passiert, das kann man eigentlich keinem erzählen. Der Herr sorgt so gut für mich. Ich wollte nachts, und Sie wissen ja, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich wollte nachts nochmal raus, ne, so auf die Toilette und will da meine Frau nicht wecken und taste mich so durch den Flur. Und es ist einfach so in letzter Zeit, dass immer wenn ich dann da ankomme, der Herr macht sogar für mich das Licht an in der Toilette. Wow! So, und der Arzt denkt so, also das ist ja mal ein Zeugnis, der ist ja wirklich topfit, stimmt alles in jeder Hinsicht. Und in der Gemeinde, ein paar Tage später, trifft er die Frau von dem Herrn und sagt so, Hildegard, dein Mann, topfit. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, ist die Geschichte, er hat damit sowas erzählt, dass der Herr macht abends für ihn, wenn er pinkeln geht, das Licht an. Und also, kannst du mir das erklären? Und dann sagt sie, oh nein, es ist schon wieder passiert. Er hat's wieder getan. Er hat wieder in den Kühlschrank gepinkelt. Kann passieren. Entschuldigung. Ja. Aber es ist durchaus gut, doch zu rechnen mit Gott. Bei mir ist es so in meiner Arbeit mit Sportlern, dass ich die oft frage im Coaching, Fußballer, was möchtest du erreichen in deinem Leben? Möchtest du eine Durchschnittskarriere haben, wo du so ein bisschen dich so durchschlängelst und alles ist ganz nett? Oder möchtest du eine außergewöhnliche Fußballkarriere erleben? Und wenn die dann sagen, ja klar, ich möchte eine außergewöhnliche Karriere erleben, dann sage ich oft, ja, jetzt kommt dir die schlechte Nachricht. Also dann brauchen wir auch bei dir eine außergewöhnliche Einstellung. Außergewöhnlich. Ja, nicht das, was alle machen. Eine außergewöhnliche Hingabe, eine außergewöhnliche Leidenschaft brauchen wir. Akribie. Ja, weil 80-90% der Fußballer, die so ihre Bundesligaspiele machen und eine kleine Karriere hinlegen, landen nicht nur in absolutem Durchschnitt, sondern es ist sogar so, dass jeder vierte Fußballprofi heutzutage zur Fußballgewerkschaft geht, sowas gibt es tatsächlich, nach seiner Karriere, und jeder vierte sagt, ich brauche Hilfe, ich habe meine ganze Kohle verprasst, weggehauen. So, das heißt, dieser Traumberuf platzt, weil Menschen mit der Einstellung zu kämpfen haben. Nicht eine außergewöhnliche Einstellung haben. Ein Philipp Lahm, ein Thomas Müller, ein Schweinsteiger, Menschen, die jetzt Weltmeister geworden sind. Ich glaube, die stehen für eine ganz besondere Einstellung. Wenn wir das jetzt auf unseren Glauben beziehen, auch da fragt uns Gott, glaube ich, immer wieder, wenn Gott unser Coach ist, was möchtest du eigentlich als Christ? Was möchtest du für ein Leben haben? So ein Durchschnittsleben? Sonntags bisschen Gott mitkriegen, aber so in der Woche über kommt ja nicht vor, okay, vielleicht haben wir da noch einen Posaunenchor oder einen Bibelkreis. Aber ansonsten eigentlich ist alles berechenbar. Er liebt mich, klar, habe ich schon 5000 Mal gehört, aber es passiert nicht wirklich was. Es ist so ein Durchschnittsleben. Also wenn wir Gott die Antwort geben und er fragt uns, was möchtest du leben als Christ? Und wir sagen, ja, so stelle ich mir das vor und in den Himmel kommen willst du auch? Und ja, genau. Dann glaube ich, dann kriegen wir das auch. Ich glaube, Gott ist gar nicht so kompliziert, so verstehe ich ihn zumindest. Ich glaube, er fragt uns immer wieder, was willst du eigentlich? Aber wenn wir mit Gott ein Abenteuer erleben wollen, wirklich ein außergewöhnliches Leben führen wollen, Leben, von denen wir hier am Büchertisch Biografien kaufen, von Menschen, die uns faszinieren, wo wir sagen, wow, wie hat er das gemacht? Der ist vielleicht erst vor 5 Jahren Christ geworden und trotzdem hat er so viel erlebt, dass er ein Buch schreibt, was ich unbedingt lesen muss. Das fasziniert mich, es inspiriert mich, es fordert mich heraus. Und ich glaube, wenn wir Gott die Frage beantworten, was willst du für ein Leben? Und wir würden sagen, ich möchte ein Abenteuer erleben mit dir. Keine Langeweile bitte. Ja, ich möchte, wie Jesus gesagt hat, in Fülle, das Leben in Fülle. Also nicht so ein bisschen und so immer so Mittelmaß so rumkrebsen, immer gerade so die Miete bezahlen können, alles so. Ja, also ich spreche jetzt nicht davon, dass man reich wird, sondern einfach, was bedeutet es denn bitte, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr bei mir seid und bei mir bleibt, habt ihr das Leben in Fülle, Freude pur, überfließender Segen, Wunder erleben. Oder auch, wie man vor ein paar Jahren hier am Missio Cap gesagt hat, ein Leben als Christ so, wow. So außergewöhnlich, ja, dass man nicht denkt, irgendwie ein Jahr ist rum und wo ist eigentlich Gott vorgekommen? Hat er einen Platz gefunden? In dieser Predigt soll es darum gehen, eine Rechnung neu aufzustellen. Rechne mit Gott, sprechen wir mal über eine Rechnung eines Christenmenschen. Was haben wir für eine Rechnung? Wenn wir so unseren Lebensplan hier ausbreiten, wenn ich jetzt so eine PowerPoint hätte und hier wäre so ein Plan für mein Leben, was würde in der Rechnung vorkommen? Also wir alle lernen erstmal etwas, damit wir dann Geld verdienen in unserem Leben, damit wir Männer natürlich dann eine Frau haben, die wir ein bisschen mit unserem Geld Sicherheit beeindrucken können. Die will natürlich nicht nur heiraten, auch ein Häusle haben. Ja klar, wir Schwaben, gell, Häusle bauen, brauchen wir alles, ja freilich, klar. Und dann Kinderkriege, das ist auch der Plan. Und gesund bleiben und eigentlich so Hängematte, duftes Leben führen, in Urlaub fahren, 2-3 Mal im Jahr. Das ist so unser Plan. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, dass in dieser Rechnung, die ich hier so aufschreibe, plus, minus, mal geteilt, diese ganzen Begriffe, Gott kommt ja da nicht vor. Allerhöchstens kommt er vor ganz am Ende in der Rechnung bei einigen Christen, dass sie sagen, ach so, na ja klar, in den Himmel dann am Ende. Wenn es vorbei ist, will ich in den Himmel kommen. So, aber wo ist eigentlich Gott in der Rechnung? Und ich habe gemerkt, dass Gott in meinem eigenen Leben, als ich angefangen habe, ein bisschen selbstkritischer zu werden, dass Gott schon in dieser Rechnung plötzlich vorkommt, aber dann in Notfällen. Also wenn mit der Beziehung was nicht stimmt, dann muss er plötzlich in die Rechnung irgendwie reingedrückt werden. Gott, ich brauche jetzt da eine Antwort, ja, mit meinem Taschenrechner. Die Beziehung, Stress, schwierig. Mit dem Haus müssen wir wieder verkaufen, können wir nicht abbezahlen. Ja, mit den Kindern irgendwie sind krank, fallen durch in der Schule. Ist nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Plötzlich, wenn Dinge schief gehen, in Notfällen kommt plötzlich Gott auf den Plan. Das ist so, da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht schämen, aber ich glaube, dass wir Christen, dass wir oft so leben. Ja, wir rechnen nicht unbedingt mit Gott, sondern wir haben ja eigentlich das meiste im Griff. Und ich glaube auch behaupten zu können, dass wir am liebsten alles selber machen, dass wir selbstständig sind, dass wir selber bestimmen und wir sind glücklich, wenn wir alles im Griff haben, unser Leben, so die Rechnung, alles ist super. Weil, warum sind wir glücklich? Weil dann, wenn wir Gott nicht brauchen, haben wir eigentlich eine ganz klare Rechnung. Also 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8. Also es ist so keine Unbekannte. Gott ist, glaube ich, für uns immer so eine Unbekannte. Ich weiß nicht, ob ihr in Mathe auch so schlecht wart wie ich, aber eins habe ich mir behalten, dass man so etwas so X ist dann, so die Unbekannte. Und wir würden am liebsten alles im Griff haben und völlig unabhängig sein von Gott, weil wenn wir plötzlich ein Problem haben und dann kommt Gott in die Rechnung, ja, dann wissen wir nicht, was kommt hinterm Gleich. Wir lieben ja diese Return-Taste. Das ist immer so super beim Computer. Du drückst einfach Return, Batsch, Google, hast schon Ergebnis. Und jetzt kommt plötzlich Gott da rein, weil wir ihn brauchen, weil irgendwie läuft die Rechnung nicht so. Wir haben ein Problem, wir machen uns Sorgen, können nicht schlafen. Ja, kommt so eine Krise, die uns nicht mehr lässt. Und dann haben wir Gott in der Rechnung, aber wir wissen nicht, was tut er? Was will er jetzt machen? Was hat er für einen Plan? Und da fühlen wir uns, glaube ich, oft ein bisschen überfordert oder es wird langsam komisch. Wir können es nicht mehr so genau rechnen, was jetzt passiert. Die Kernfrage, wenn wir abhängig sind, und es ist ätzend, welcher Mensch ist gern abhängig? Wir leben ja in einem Zeitalter, wo Unabhängigkeit über allem steht. Jeder will einfach komplett sein Ding leben. Wer will schon abhängig sein von dem anderen? Es wird immer mehr. Und die Kernfrage ist für uns immer wieder, sorgt Gott für mich? Tut er das? Sorgt Gott für mich? Ich glaube, das ist so die Frage, die wir uns immer wieder aufs Neue stellen, bewusst oder unbewusst. An Gott zu glauben, ist übrigens gar kein Problem in Deutschland. So nach neuen Umfragen glauben in Deutschland 70% der Menschen, sie werden staunen, an Gott. An ihn zu glauben, ist auch so im Esoterik-Zeitalter, also irgendwie glauben ja alle irgendwie an Gott. Das ist nicht so schwer. Ich habe in einer Kirche in Bremen kürzlich Jugendliche gefragt, sollten dann so Hand hochhalten, gesagt, wer von euch glaubt an Gott? Alle so hoch. So, wer von euch glaubt, dass Gott euch liebt? Da haben die auch kein Problem. Jeder, ja, glaub schon. So, und dann habe ich die dritte Frage gestellt, gesagt, und wer von euch glaubt, dass Gott für euch sorgt? Für das, was ihr wirklich ganz tief im Herzen euch wünscht? Und da war ich dann ein bisschen erschrocken, aber ich fand es echt gut. Da sind ganz wenig Hände nur noch oben gewesen. Die waren sehr ehrlich. Jugendliche sind da bei sowas heute sehr radikal ehrlich. Und das fand ich ganz gut zu sehen, dass wir uns da tatsächlich schwer tun. Dass es ihn gibt, klar, aber plötzlich kommt dieses Problem, ich werde krank oder habe bei der Arbeit Stress mit dem Kollegen, mit meinem Chef, mein Arbeitsplatz ist vielleicht in Gefahr oder ich stehe vor einer riesigen Entscheidung, darüber habe ich ja gestern gesprochen. Und dann fragen wir uns ja, wird Gott jetzt für mich sorgen? Wo war er denn die letzten 24 Monate? Ich meine, da hat er doch auch, hat er da für mich gesorgt? Weiß ich gar nicht, muss mal irgendwie gucken in meinem Tagebuch. Wir wissen das gar nicht so richtig, weil wir ja meistens die Rechnung ohne Gott machen. Es läuft ja. Und plötzlich stehen wir da und wissen nicht so recht, können wir denn wirklich ihm vertrauen, dass er für Geld, wie soll denn Gott bitte für Geld sorgen? Ist das nicht ein Christ, der so ein bisschen spinnert ist, wenn er sagt, ja, Gott sorgt für mich, auch in den Finanzen? Kann man doch fast zu Recht sagen, ja, wie soll Gott das machen? Soll er dir irgendwie eine Überweisung schicken? Oder wie stellst du dir das vor? Gott sorgt für mich, wenn ich als junger Mann oder als Frau denke, ja, jetzt bin ich schon so viele Jahre Single, ja, ich muss das selbst in die Hand nehmen. Ein Freund von mir, der auch Christ ist, der hat sich bei 5 verschiedenen Partnerbörsen angemeldet, auch für viel Geld, so Elite-Partner und wie die alle heißen, Parship, der ist in 5 verschiedenen drin. Also wenn ihr Single seid, Mädels, kann ich den Namen nachher sagen? Die Chance, dass ihr den findet, ist relativ groß. Nein, sage ich natürlich nicht. No. Kein Namen, aber ist ein hübscher Kerl eigentlich. Der hat auch Kohle, jetzt werden die Mädels wach. Und ich habe mit ihm auch dann so diskutiert, habe gesagt, ich kann das schon verstehen, dass du dich da bemühst, um die Richtige zu finden, aber glaubst du nicht, dass Gott das auch irgendwie im Griff hat? Und da hat er sich auch sehr schwer getan. Ich kann ihn aber verstehen. Er macht die Rechnung, Beziehung, macht er die Rechnung, Parship, Elite-Partner, bla, im Internet, ich muss suchen, das ist so sein Programm wöchentlich, ohne Gott. Gott passt da nicht rein, weil wie soll Gott mir irgendwie eine Freundin, das muss ich doch selber machen. Also das sind so Fragen, wo wir in der Bibel, wenn wir suchen, gibt es denn großen Glauben und kleinen Glauben? Was hat denn der große Meister Jesus selber gesagt? Der hat ja viele Menschen getroffen und sie immer wieder gefragt, konfrontiert. Hey, glaubst du, hat er ja ständig gefragt, dass ich dich heilen kann. Glaubst du das? Punkt, Punkt, Punkt. Er hat immer gefragt. Und plötzlich begegnet ihm einer, der Hauptmann von Kapernaum, ja, so ein Soldat, und der hat einen kranken Diener. Und wie andere geht er auch zu Jesus und sagt, hey Jesus, ich habe da so einen kranken Diener, ich liebe den total, das ist echt der beste Mann bei mir zu Hause, aber der ist todkrank, kannst du den bitte heilen? Und Jesus sagt, ja okay, wo ist er? Und dann sagt er, das ist ein bisschen weiter weg, so ein paar Tagesmärsche wahrscheinlich, also sehr weit weg. Und Jesus sagt dann, ja echt, was machen wir jetzt? Und dann sagt er, ja nur ein Wort aus deinem Mund, Jesus, und dann ist er doch gesund, oder? Du musst es nur sagen, also auf Entfernung, glaube ich. Und Jesus ist von diesem Hauptmann von Kapernaum so begeistert, dass er etwas macht, was er sonst nie gemacht hat, Jesus, dass er etwas so sehr hoch anrechnet. Er sagt zu ihm, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Ja, also ist so Jesu Urteil, wow. Also von der Skala von 0 bis 10 gibt Jesus ihm eine 10 und sagt, das ist einer, der rechnet ja total damit, dass ich helfen kann. So einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Das war auch der Grund, warum ich die Predigt begonnen habe mit der Frage, Gott sagt, was willst du? Ja? Und ich glaube, er gibt uns auch so eine Skala von 0 bis 10 und sagt, was willst du in deinem Leben, was ich tun soll? Was traust du mir zu? Traust du mir 10 zu? So von wegen 10 wäre dann so ein Wunder. Ich weiß nicht, ob hier einer sitzt, der schon mal ein Wunder erlebt hat. Oder bist du so mit 5 zufrieden, weil dann kannst du es noch so abschätzen und dann wirst du nicht nervös, wenn plötzlich Dinge passieren, die man nicht mehr so im Griff hat. Ja? Und da sagt uns ja auch die Bibel, die viel glauben, denen wird viel anvertraut. Dir wird nach deinem Glauben gegeben. Das heißt, Gott fordert uns immer wieder heraus und sagt, wie viel Glauben hast du? Wenn du so viel Glauben hast, 2,5, kriegst du auch 2,5. Wenn du wie der Hauptmann von Kapernaum 10 glaubst, also wahrscheinlich einer von einer Million, sagt zu Jesus, nee, du brauchst gar nicht mitkommen. Sag nur, Knecht, gesund, und er ist gesund. Reicht schon. Wow, also ist so Champions League. Ja? Und Jesus sagt, okay, und in dem Moment war der Knecht geheilt. Das heißt, er kriegt das. Das ist schwer auf der einen Seite, aber doch so leicht, weil Gott erfindet hier nicht irgendwelche komplizierten Formeln, wie bei irgendwie Harry Potter oder so, sondern er sagt, was du glaubst, das wird dir gegeben werden. Wie kommen wir denn zu so einem Glauben? Wie kommen wir dahin, dass Jesus über uns sagen würde, wow, so einen Glauben habe ich in ganz Bischofsheim nicht gesehen. Wie kommen wir dazu? Es hat mit Vertrauen zu tun, dass unser Vertrauen wächst. Ich glaube, der Grund, warum Gott in der Bibel so oft sagt, suchet mich, als ich das irgendwann mal entdeckt habe, ist mir aufgefallen, egal wo ich blätter, ständig springt mir das ins Gesicht, suchet mich, so werdet ihr leben. In Amos 5, Jeremia 29, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Auch wieder so eine Bedingung, dass Gott sagt, hey, wenn ihr das ganze Leben wollt, die ganze Fülle, dann bitte auch von ganzem Herzen. Und interessanterweise fängt der Satz an mit nur, mit dem Wort nur. Nur wenn ihr mich mit ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Interessant, dass es immer ums Suchen geht. Warum? Warum sollen wir Gott suchen? Warum fordert er uns auf? Ich glaube, Gott möchte, dass unser Vertrauen wächst. Je mehr wir ihn suchen, desto mehr kommen wir in eine ganz enge Beziehung zu ihm, dass wir ihm mehr zutrauen. Je mehr wir ihn kennenlernen, weil wir ihn finden, suchet, so werdet ihr finden. Ich hoffe, dass wenn ihr Gott sucht hier in diesen Tagen, dass ihr nicht nach Hause fahrt und sagt, ja, ich bin hier eigentlich hergekommen und habe Gott gesucht. Aber irgendwie, das wäre dramatisch. Also ich hoffe, Gott lässt sich hier von euch finden. Weil dann, sagt er, passiert etwas, nämlich wir kommen nicht mehr zu Gott mit unserer Vorstellung, je mehr wir ihm vertrauen und sagen, Gott, hier, das ist mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein Leben, meine Finanzen, sondern wir lernen ihm einfach immer mehr zu vertrauen, was er für uns hat. Das ist ein großer Unterschied. Bei mir war das so, dass ich einige Jahre als Christ gemerkt habe, dass ich eigentlich nicht wirklich an Gott interessiert war, an Gott selbst, sondern an seinem Segen. Ja? Ich bin mit meinen Ideen ständig zu Gott gekommen. Ja, als guter Christ betet man ja und sagt, Gott, ich habe hier mal wieder eine Idee und dieses Projekt und das möchte ich gern machen und ich habe schrecklich viele Ideen und die möchtest du doch bitte alle segnen. So. Und irgendwann habe ich einen Satz gelesen von einem amerikanischen Autor, der schreibt, bist du an Gott interessiert oder nur an seinen Segnungen? Oder auch, bist du an Gottes Arm interessiert, an seiner Hand oder an seinem Herz? Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte nur seine Hand, weil der hat was für mich, oder bin ich an Gottes Herz interessiert? Will ich wirklich ihn kennenlernen, wie er ist, wie er tickt, wie denn diese Liebe, die er für mich scheinbar hat, aussieht? Wenn ein Kind zum Vater kommt, so mit 18 Jahren, ein Jugendlicher hat jetzt einen Führerschein und sagt, Papa, gib mir mal einen Autoschlüssel, und das geht dann Woche für Woche, er kommt immer nur, wenn er was will. Und so ein Vater sagt dann, ja, ich weiß, du willst heute Abend so in den Club fahren, ein bisschen was trinken, so, aber wir haben so lange nicht mehr gesprochen, setz dich doch mal hin und wir quatschen ein bisschen. Und der Sohn sagt, ja, nee, keine Zeit, und denkt sich im Kopf so, was will der Alte von mir, also will man wirklich Moralpredigt irgendwas halten. Und tschak, Autoschlüssel, ist er wieder weg. Ich glaube, so ein Vater ist mit der Zeit traurig, dass er merkt, ich habe den irgendwie verloren, den Jungen. Der kommt nur zu mir, weil er an meiner Hand interessiert ist. Der will von mir einen Autoschlüssel, Geld. Der braucht etwas, aber er ist nicht mehr an mir interessiert. Er hat irgendwie nicht mehr die Verbindung, dass er sich mit mir unterhalten möchte. Und ich glaube, Gott will, dass wir ihn suchen. Nicht, weil er will, dass wir abhängig sind von ihm, wie so ein Knecht, sondern er will, dass wir ihn suchen, weil er die Gespräche mit seinen geliebten Kindern vermisst. Ich glaube, das ist der wahre Grund, warum Gott immer wieder sagt, hey, suchet mich, sprecht mit mir, schüttet euer Herz vor ihm aus, sagt David. Ich glaube, er ist der liebende Vater, der seine Kinder einfach vermisst. Wie dieser Vater, dessen Junge immer weniger kommt und der Vater ist traurig und sagt sich, ich habe den irgendwie aus den Augen verloren. Ich vermisse diese Innigkeit. Und ich glaube, Gott liebt uns so sehr, dass er sich wünscht, dass wir ihn suchen, dass das Vertrauen einfach bleibt. Ich weiß nicht, wo ich mein Vertrauen zu Gott verloren habe, dass ich mich so entwickelt hatte, dass ich nur noch an Gottes Segen interessiert war. Aber was ich weiß, ist, dass ich irgendwann Punkt gemacht habe und gesagt habe, David, sei mal ein bisschen selbstkritisch, du bist eigentlich gar nicht mehr so richtig an Gott interessiert, an seinem Herz. Das Vertrauen zu ihm ist in deiner Rechnung auch nicht mehr da. Du rechnest dich wirklich mit Gott. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, seht, welch eine Liebe Gott zu uns hat, dass wir seine Kinder heißen sollen. Seht, welch eine Liebe uns Gott erwiesen hat, dass wir seine Kinder sein sollen, und wir sind es auch. Das heißt, wir verlieren das immer wieder aus den Augen, diese Liebesbeziehung, dass wir Gott doch jeden Tag in diese Rechnung bitte mit einbauen, dass wir an diesem Vertrauen zu ihm, Gott und ich, so als Band, dass nicht bitte durchgeschnitten wird, dass wir daran festhalten, weil wir wissen, dann gibt er uns doch alles, was wir brauchen. Das Leben in Fülle, ein Abenteuer. Oder auch wie Psalm 138, Vers 3, wie es da heißt, Herr, du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen. Wow, Hoffnung für alle, eine ganz tolle Übersetzung. Herr, du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen. Also so, als ob Gott, wenn ich bete, sagt, ja, ist das alles? Ja, ich meine, du kennst mich doch jetzt. Du weißt doch, ich liebe dich über alles. Komm, hau noch einen raus. Ja, sei mal kühn. Bete mal für etwas. Ich meine, ich bin doch Gott, ich kann doch viel mehr machen. Aber auch da trauen wir nicht so richtig, ja, nachher sind wir enttäuscht, beten wir für das, für so ein bisschen was. In Sprüche 23 steht, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Darauf kommt's immer wieder an. Oder auch, gib mir, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. So lebt ein Mensch, der Gott in der Rechnung hat. Er gibt Gott jeden Tag sein Herz und sagt, du bist meine erste Liebe. Und dann sagt Gott so, und dann setz dich einfach hin und lass deinen Augen, ja, so, guckst einfach zu, meine Wege wohlgefallen. Du darfst einfach nur zuschauen, was Gott macht. Ich habe da so ein Bild, als ob ich auf so einer Kutsche sitze und ich habe jahrelang die Zügel in der Hand, aber Gott ist leider nur Beifahrer. Und irgendwann sagt er zu mir, hey, lass mich noch mal fahren. Ich finde die Pferde auch cool. Gib ihm die Zügel und sehe zum ersten Mal als Beifahrer auf dieser Kutsche, muss einfach nur zugucken und denk, wow, der fährt da irgendwie eine Strecke, die kenne ich gar nicht. Ja, aber ich vertraue ihm und deswegen gebe ich ihm die Zügel. Ich denke, das ist ein gutes Bild zum Mitnehmen. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Noch ein dritter Vers dazu, zu dem Thema Vertrauen in Gott finden, mit Gott rechnen, der heißt, werde ruhig vor dem Herrn, werde ruhig vor dem Herrn und erwarte gelassen sein Tun. Psalm 37, Vers 7. Das ist ein Mensch, der hat Gott fett in der Rechnung, der das behaupten kann. Ich werde jetzt ruhig vor Gott, morgen, am Sonntag, und erwarte gelassen sein Tun. Bedeutet ja, ich rechne damit, dass was passiert. Jemand, der sagt, ich erwarte, ja, wenn ich Besuch erwarte und ich gucke auf die Uhr und wenn ich so koche für Freunde, werde ich immer ein bisschen nervös, weil ich mag das nicht, wenn es dann kalt ist, da bin ich wie eine gute Hausfrau. Ja, und da erwarte ich, also es müsste gleich klingeln. Da rechne ich jederzeit mit Besuch. Ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal mit Gott etwas vereinbart, sind in die Ruhe gegangen und haben damit gerechnet, dass etwas passiert. Ich zeige euch mal ein schönes Bild, Janis, von einem Tier. Ja, das ist mein Eichhörnchen Bruni, das habe ich gezähmt ein paar Monate lang. Gell? Und Bruni kommt so seit einigen Monaten zu mir rein, ins Wohnzimmer, springt auf den Boden rum, einmal ums Laptop und hat Riesenspaß. Es ist so, dass aber Bruni am Anfang, als es mir noch nicht so vertraut hat, hat es einfach nur so eine Nuss genommen, draußen auf dem Fenstersims und hat geguckt und ist schnell abgehauen. Das hat ihr völlig gereicht. Oh, ich habe die Nuss jetzt weg. Ja, so. Und klar, es wusste er nicht, Vertrauen war noch nicht da. Ich habe also monatelang daran gearbeitet, an meiner kleinen Zirkusnummer. Haben wir Bruni vorbereitet? Kommt gleich rein, springt durch den brennenden Reifen. Monatelang geprobt, dass dann Bruni, tatsächlich heute ist es so, sie vertraut mir so sehr, weil ich hatte ja hunderte Male die Chance, irgendwas mit ihr anzustellen. Also die sitzt da direkt vor meinem Bauch, wenn die hier so sitzt. Da stehe ich im Apparat. Und ich habe sie so dazu gekriegt, dass sie mir so vertraut, dass sie auch mit dem Rücken zu mir sitzt und frisst, jeden Tag. Das heißt also, normal hat sie mich immer so beäugt, ah, wann macht er was, wann macht er was. Inzwischen weiß sie, der ist cool, der ist Perser, der hat riesen Nüsse und so. Ne? Und der war wieder Quickstep hier. Und da sitzt sie mit dem Rücken zu mir und frisst. Und ich denke so, wow, und seitdem sie mir auch vertraut, kommt sie und springt mir auch manchmal so ganz übermütig, ist kein Witz, könnt ihr gerne auf YouTube einfach eingeben, Eichhörnchen, wenn ihr es nicht glaubt, und Bruni. Eichhörnchen Bruni springt mir manchmal sogar in die Hand mit allen Vieren, ich könnte sie quasi so als Gewichtetraining so benutzen, weil sie einfach weiß, wenn sie bei mir ist, dann kann die in aller Ruhe fressen, ich habe da alles aufgefahren, was geht, Äpfel, Himbeeren, das ganze Programm, weil sie mir vertraut. Und das ist dieses schöne Bild, was Gott mir dann irgendwann mal durch Bruni gezeigt hat. Nämlich, wir kommen auch manchmal zu Gott und sagen, Gott, kannst du das machen für mich, so dieses, so den Segen? Und dann sagt Gott so, ja, hier, da, so. Und dann kommen wir, also bildlich, und würden dann so, kann ich nehmen, ja, so. Und dann, tschack. Oh, Teebeutel-Weitwurf heute, Achtung. Oh my goodness, ist zum Glück hängen geblieben. Oh, schön aufgefangen, vielen Dank. Habe extra einen ohne Farbe genommen von dahin. So, und das Bild ist ja dieses, dass, jetzt seid ihr wieder wach, dass Bruni seitdem in aller Ruhe alles fressen kann und nicht so, okay, ich nehme das und hau ab, ich guck, was ich kriegen kann, sondern sie kommt in aller Ruhe und so möchte ich auch zu Gott kommen, dass ich nicht sage, okay, schnell weg, bevor Gott sich das anders überlegt mit dem Segen, sondern er sagt, ja, nimm Platz an meinem Tisch, sagt Jesus zu uns. Am Abendmahlstisch Platz nehmen, mit mir essen, es gehört alles dir. Du bist Königskind. Du musst dir nicht so mit Kleinigkeiten dich zufrieden geben. Das habe ich alles für dich bereitet. Ich habe eine unglaubliche Geschichte gehört von einer Bekannten, die ist Lehrerin an einer christlichen Schule in Wiesbaden. Und die erzählt mir, dass ihre Kollegin Probleme mit ihrem Auto hat. Sie sagt, die hat so einen alten Fiat und der hat auch nur noch irgendwie einen Wert von 3000 Euro. Und sie fährt jeden Tag lange Strecken und sie bräuchte dringend ein neues Auto, hat aber nur noch diese Kiste. Sie betet dann tagelang und sagt, Gott, wie soll ich das machen? Mir fehlen 5000 Euro, weil sie weiß, sie braucht 8000 Euro, kann sie sich einen Gebrauchten kaufen, hat sie wieder ein paar Jahre Ruhe. Und dann sagt Gott ihr im Gebet, hey, nimm dein Fiat, häng dir so ein Schild rein, zu verkaufen, 3000 Euro und den Rest, den du brauchst, die fehlenden 5000, weil die hatte da so einen Deal mit dem Autohändler, kriegt für 8000 richtig cooles Auto, die anderen 5000 da, ich kümmere mich drum. Ich weiß nicht, wie sie das erlebt hat, aber Gott hat ihr das so klar gemacht. Wisst ihr, was da passiert ist? Und die Geschichte ist echt krass, weil man rechnet nicht, im wahrsten Sinne des Wortes wieder rechnen, dass sowas passiert. Sie fährt auf einen Lidl-Parkplatz und da spricht sie einen Mann an und sagt, möchten Sie dieses Auto verkaufen? Ich habe da dieses Schild gesehen. Und dann sagt die Frau, ja, 3000 Euro ist es wert. Und dann sagt der Mann zu ihr, ich habe vor ein paar Tagen im Gebet wie so ein Traum gehabt, dass Gott mir gezeigt hat, ich soll zu einer Frau gehen und ihr das Auto abkaufen, aber ich soll ihr statt 3 8000 Euro geben dafür. Ist doch Wahnsinn, oder? Das hat eine christliche Lehrerin an einer Schule in Wiesbaden erlebt. Eine andere Geschichte, die eigentlich noch viel kurioser ist, das ist schon Comedy, ist von meinem Bruder, der erzählt mir, dass er in der Nähe von Reutlingen in einer Gemeinde eine Geschichte gehört hat, wie ein Mann in der Kirche sitzt und während des Gottesdienstes überlegt er und kriegt Schweißausbrüche und dann sagt er sich, ach komm, was soll's, ich mach's. Und geht nach vorne, in irgendeiner freien Gemeinde in Reutlingen in der Nähe, und geht nach vorne und der Pastor denkt, was passiert, kommt da einer, will Zeugnis geben, aber er kommt nur hier rauf, macht einen Purzelbaum und geht wieder zurück auf seinen Platz. So, und alle denken, naja, der war schon eben immer ein bisschen komisch, das passt ja, ne? Und dann ist der Gottesdienst zu Ende und der Pastor, das ist wirklich eine wahre Geschichte, der Pastor sagt so, wir wollen am Ende des Gottesdienstes, kann jeder ein bisschen was erzählen, was er mit Gott erlebt hat. Wir haben nur diese 10 Minuten immer am Ende, wisst ihr ja, Brüder und Schwestern. Und dann kommt ganz am Ende einer nach vorne und der sagt, ja, ich bin ganz nervös, ich war noch nie in dieser Kirche. Ich kam heute hier zum ersten Mal rein, weil ich die Musik gehört habe und ich bin mit Gott total auf Anti. Und ich habe dann irgendwie, hat mich das so im Herzen plötzlich berührt, dass ich zu Gott gesagt habe, hey Gott, wenn es dich gibt, was ich ja nicht glaube, dann lass, dass im Lauf des Gottesdienstes einer nach vorne geht und einen Purzelbaum macht. Das stimmt wirklich. Ja. Rechne mit Gott. Ich glaube, Gott ist irgendwie wie meine Lieblingspredigerin Joyce Meyer immer wieder mal sagt, God is still in the miracle business. Ja, er ist immer noch unterwegs in diesem Milieu, wo wir einfach sagen, ja, kann man nicht in Worte fassen, ist halt Gott, der macht solche Dinge. Ich möchte es euch am Ende der Predigt ermutigen, euch nochmal schön diese Geschichten aus der Bibel, aus dem Alten Testament anzugucken, wo Gideon sein Vlies auslegt und Gott vor die herausfordert sozusagen, ja, was er tun soll. Und als das Vlies an dem einen Tag genau das tut, was er sich vorgestellt hat, macht er es sogar am nächsten Tag nochmal. Lest mal bitte die Geschichte von Gideon, weil er immer noch nicht glaubt. Und Gott sagt, also gut, mache ich es nochmal, noch ein Wunder. Oder von Jonathan, wie er mit seinem Waffenträger zu zweit mal kurz 200 Philister angreift. Einfach nur, weil er mit Gott so einen Deal gemacht hat. Wenn die antworten da oben, dann kommen wir. Wenn sie sagen, wer seid ihr, dann gehen wir weg. Also es gibt so viele Dinge, wo Menschen belohnt werden, dass wenn sie Gott herausfordern und sagen, okay Gott, ich habe jetzt hier diese Predigt gehört, ich soll mit dir rechnen, dann mache ich das jetzt mal. Also ich baue dich jetzt in die Rechnung ein. Ich gebe dir einen Platz, den du vorher gar nicht hattest. Dann glaube ich fest daran, dass Gott Rieseninteresse hat, dass er dann diesen Menschen begegnet und etwas ziemlich Verrücktes passieren könnte. Mir ist mal was sehr Verrücktes passiert. Das kommt als letztes und zwar sitze ich in einem Zug von München nach Wiesbaden Und ich hatte Zeit, ein paar Stunden, habe in der Bibel gelesen und hatte plötzlich so ein Vers vor Augen, wo Gott sagt, ihr sollt in Vollmacht leben. Und ich habe so mein Leben angeguckt zu der Zeit, schon ein paar Jahre her, war ich arbeitslos und irgendwie habe ich mich so ein bisschen wie so ein Loser gefühlt und habe gedacht, ja Gott, ich bin irgendwie alles andere als vollmächtig. Wo steht denn diese Stelle? Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht. Irgendwie habe ich dann so eine Stunde gesucht. Und nachdem ich eine Stunde in diesem Zugabteil sitze und gesucht habe, fiel mir plötzlich ein, ja, du bist ja ein Blödmann. Du suchst dir eine Bibelstelle, brauchst aber eine Stunde, um auf die Idee zu kommen. Du könntest ja beten dafür. Geht ja um Gott. Warum fragst du nicht ihn einfach? Aber man rechnet ja nicht mit Gott. Wie soll der mir jetzt die Bibelstelle zeigen? Aber dann habe ich es doch gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich konzentriere mich jetzt mal total. Kannst du mir zeigen, wo das steht? Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht und ich wollte dringend wissen, was er ihnen da so alles gegeben hat. Was hat er für mich? Und ich bete und konzentriere mich und Gott sagt so im Inneren zu mir, David, guck im Kicker, da wirst du es finden. Kennt ihr das Kicker-Sportmagazin? Montags kommt es immer raus, ich liebe es, ja. Manuel Steinhoff auch, Sonderkicker, direkt gekauft. Wir lieben alle den Kicker. So, im ersten Moment habe ich dann Gott gesagt, besser gesagt zu mir selber. Ich sage, hey, Kadel, hallo, aufwachen, nicht immer an Fußball denken. Konzentrier dich mal, nochmal beten. Habe nochmal gebetet. Gott, du bist ja Gott, du kannst mir alles zeigen. Ich weiß jetzt nicht wie, aber wo steht denn diese Stelle? Wo steht die Habakkuk oder was weiß ich was? Antwort, kommt so, ja, guck im Kicker. Nicht so wie im Kicker. Okay, und da ich irgendwie Zeit hatte, habe ich 10 Minuten später es nochmal probiert und habe gesagt, okay, jetzt konzentriere ich mich total. Vergiss Mainz 05, den FC Bayern, Jogi Löw, egal, alles ausblenden. Konzentriere ich total. Gott, diese Stelle, ich würde es doch gerne wissen, wo die steht. Aber doch nicht im Kicker. Sag mir doch einfach so ein paar Zahlen. Und er so, Alter, guck im Kicker. Und dann weiß ich noch genau, wie ich dachte, okay, Gottes Wege sind komisch, ich bin ein bisschen balla balla vielleicht, aber ich mache jetzt meinen Rucksack auf und gucke im Kicker. Und als ich den Rucksack aufmache, denke ich, wie doof bist du eigentlich, dass du jetzt wirklich im Kicker guckst. Du lässt dich aber auch echt verarschen von deinem eigenen Gebet. Nehm den Kicker raus und gucke und denkst so, ja okay, guck im Kicker, sehr witzig. Und Janis, was war an dem Tag auf dem Kicker-Cover? Matthäus 10, Vers 1. Und Gott, Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht, Kranke zu heilen. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, auf Wiedersehen.